Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Einer der erfolgreichsten Schwimmer aller Zeiten ist zu Gast, Michael Groß in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Bei Ihrem Namen darf ich vielleicht auch indiskret gleich nach Ihrer Größe fragen. Wie groß sind Sie?
2,01 Meter.
Und ist es richtig, dass diese Größe Ihnen Ihren ersten Berufswunsch verhagelt hat?
Genau, nach 2 Minuten Studium der Zulassungsbedingungen als Verkehrspilot. Damals, da steht 1,93 Meter drin, ist, glaube ich, immer noch so. Macht auch Sinn, wenn man sich mal die Cockpits zum Teil anschaut, da passe ich wirklich nicht hinter das Steuer. Und dann war das Thema erledigt. Bis heute aber ist das Thema Fliegerei für mich sehr, sehr faszinierend. Also insofern belebt mich das nach wie vor, obwohl ich es nicht mache.
Wie schwer war das dann, von diesem Wunsch loszulassen? Denn das ist auch Thema Ihres aktuellen Buchs, sich von Dingen auch zu trennen, wenn man einfach feststellt, okay, da geht's nicht weiter.
Ja, unverhofft ist ja das Thema, sich von Plan A zu trennen, Plan B vielleicht durchzuziehen, was bei mir übrigens auch nicht geklappt hat. Ich wollte Biochemie studieren in Tübingen, war aber zu schlecht im Abi mit 2,2, 1,3 war der NC damals, kam Plan C. Und insofern, das ist ja heutzutage in Corona-Zeiten aktueller denn je, dass man plötzlich ganz andere Pläne verfolgen darf, als man sich noch vor kurzem vorstellen konnte.
Aber mit dem Berufswunsch Pilot verfolgen Sie vielleicht auch die aktuelle Situation der Lufthansa, gerade eine ganz entscheidende Woche. Und das staatliche Rettungspaket wackelt. Sie haben, glaube ich, als Unternehmensberater auch insofern einen Bezug. Ihre Frau war 10 Jahre lang in der Touristikbranche. Sie beschäftigen sich mit dem Thema. Wie gucken Sie aktuell darauf?
Also die Touristikbranche, überhaupt die gesamte Branche, die mit Export zu tun hat, ist natürlich für uns in Gesamtdeutschland sehr, sehr wichtig. Dazu gehört auch die Lufthansa. Und insofern hoffe ich mal, dass das gut geht, weil einfach nicht nur jetzt viele Jobs dranhängen in der Lufthansa selber und alles, was drumherum passiert, sondern für uns als Deutsche und als Deutschland, die ja mit dem Kontakt zur Welt extrem abhängig sind, brauchen wir einfach die Lufthansa. Es ist einfach so.
Auch ein staatliches Rettungspaket Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
Es besteht keine andere Chance. Also ich komme aus Frankfurt und wenn man am Frankfurter Flughafen vorbeifährt und sieht, wie da Dutzende von Maschinen auf den Start- und Landebahnen stehen, dann merkt man, so etwas ist eine absolut Ausnahmesituation. Das kann sich kein Mensch vorstellen und dann muss leider der Staat helfen, ja.
Wir wollen über das Beste noch vor uns sprechen, Ihr aktuelles Buch. Sie haben schon mehrfach Bücher geschrieben. Mhm. Was war die Idee, dieses Buch anzugehen?
Die Idee war, dass unsere Generation, also ich sag mal so die Babyboomer und ein bisschen so die Jüngeren, so in den 70er Jahren Geborenen, ja mittendrin sind an einem extremen Wandlungsprozess, auch schon vor Corona, Stichwort Digitalisierung. Wir sind also mittendrin, aber irgendwie nicht dabei. Und ich sehe an meinen Altersgenossen, die stürzen sich beispielsweise in die sozialen Medien und gehen voll da auf, sitzen mittlerweile in Restaurants und sind mit dem Handy beschäftigt, anstatt sich mit den anderen Leuten zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das Beste liegt eigentlich noch vor uns, weil beispielsweise ich bin jetzt 56 und habe bestimmt noch gut 10 Jahre zu arbeiten. Also kann man noch so viel erreichen und so viel entdecken, was vor einem liegt. Und das war quasi der Impuls, der Gedanke an dem Buch.
Von wie vielen Menschen wurden Sie denn heute Morgen unterwegs schon erkannt? Sie sind mit der Bahn gekommen.
Das war schon eine Handvoll. Also im Zug 2, 3 Leute, dann hier in Stuttgart am Bahnhof. Also das passiert schon. Das liegt ein bisschen auch an meiner Körpergröße. Also mit 2,01 Meter fällt man halt auf. Ja, ist, glaube ich, ein Unterschied, wäre ich, wenn es nur 1,60 wäre, dann fällt man einfach nicht so auf.
Was sind das für Sätze, für Worte, die da am häufigsten fallen?
Also was häufig kommt, ist immer noch dieser Spitzname, der ja nicht mein wirklicher Spitzname ist, nämlich Albatros. Ach, guck mal, der Albatros. Ja, wobei, da reagiere ich nicht so drauf. Wenn meine Frau dabei ist, die ist da manchmal ziemlich schroff. Ja, also du hast ja einen normalen Namen, sollen sich halt Michael nennen oder Herr Groß, ist mir egal. Aber ich bin ja kein Albatros. Also insofern, aber ich nehme das ein bisschen gelassen. Und es geht auch. Es ist meistens so, wenn ich reise, mehr als wenn ich jetzt in der Rhein-Main-Region unterwegs bin, dann bin ich ja zu Hause.
Ja, Sie haben gelernt, die Dinge mit Humor zu nehmen wahrscheinlich.
Ja,
das Grinsen haben Sie gerade im Gesicht.
Nach 30 Jahren, weil so lange ist ja meine aktive Schwimmzeit schon vorbei, nicht die Gelassenheit hätte über solche Dinge, dann hätte man, glaube ich, ein Problem, ja.
Ja, Sie haben Ihre aktive Schwimmerkarriere relativ früh mit 26 Jahren schon beendet. Warum war Ihnen damals bewusst, das ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Aufhören?
Weil ich alles erfahren hatte und erlebt hatte. Das war das Entscheidende. Nicht, weil ich alles gewonnen hatte. Da hätte ich schon 7 Jahre zuvor aufhören müssen. Mit einem Olympiasiege, mit Sportler des Jahres, Weltrekorde, alles Mögliche hatte ich schon erreicht. Das Erlebnis und die Erfahrung ist das Entscheidende. Und das war 1991 der Fall damals im Januar. Warum? Weil wir hatten die erste gesamtdeutsche Mannschaft. Zufällig, weil die Schwimmer hatten im Januar ihre Weltmeisterschaften, die waren so geplant und am 3. Oktober hatten wir plötzlich ein Deutschland und plötzlich hatten wir eine gesamtdeutsche Mannschaft. Und dann nochmal Weltmeister zu werden mit einer gesamtdeutschen Mannschaft, das war so das i-Tüpfelchen und dann war wirklich alles da.
Und dann mussten Sie sich neu erfinden. Wie fiel dann die Entscheidung zum Studium der Geisteswissenschaften?
Ja, das hatte ich ja schon den Magister vorher gemacht, während der Schwimmzeit und dann hatte ich noch die Chance, eine Promotion dran zu hängen. Und das war schon, ja, wie soll ich sagen, ein schöner Ausgleich auch. Total kopfig, total mit ganz anderen Themen beschäftigt. Auch die Kommilitonen hatten einen ganz anderen Lebenshintergrund. Ich kann mich noch erinnern, da wurden vom SDS, also Sozialistischen Deutschen Studentenbund, die Seminare gesprengt, wie es so schön hieß. Also man hat sich mit allen möglichen Themen beschäftigt, außer dem, was man eigentlich machen wollte.
Das erdet ja sicher auch.
Genau, man sieht andere Lebensentwürfe. Man merkt also, was ich da mache im Wasser, ist zwar ganz nett und macht auch vielen Menschen Freude. Aber das ist nicht alles. Und das war extrem wichtig.
Und Sie haben dann begonnen, als Unternehmensberater zu arbeiten und Bücher zu schreiben. Die fallen jetzt unter die Kategorie Ratgeberbücher. Ratgeber haben ja manchmal so diesen Beigeschmack, man müsse nur möglichst lang genug daran glauben, was drinsteht. Mhm. Und dann würde man mit Glück und Reichtum und allem anderen belohnt. Warum war es Ihnen wichtig, in diese Kategorie dennoch zu fallen?
Ja, wobei Ratgeber, also auch unser neues Buch, wir geben keinen Rat, so geht's und nicht anders. Also sind keine Rezepte, sondern wir versuchen Impulse zu geben. Deswegen heißt es ja auch so, können wir weitere Energie, neue Energie für unser Leben aktivieren. Das ist bei Ihnen anders als bei mir, bei meiner Frau anders als bei mir. Aber es ergänzt sich halt. Und diese Impulse geben wir gerne weiter als Vorschlag, als Anregung. Und dann schaut jeder, was er daraus ziehen kann, was für ihn besonders relevant ist.
Die erste Anregung kommt von einem römischen Philosophen, nämlich von Seneca. Lautet wie?
Nicht weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist etwas schwer. Das hat Seneca gesagt. Ist ein bisschen mein Lebensmotto, weil ich bin ja auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, also mit Latein angefangen als Fremdsprache. Und da kommt man ziemlich weit. Und ich finde das extrem inspirierend, gerade in solchen Zeiten wie aktuell, weil zurzeit haben wir viele Wagnisse, die wir eingehen, alle zusammen, jeder für sich. Und einfach tun, einfach machen.
Und dennoch sagen Sie, Erfolg ist das größte Hindernis für Veränderungen. Wo haben Sie das zuletzt bei sich selbst denn erlebt?
Bei mir natürlich im Sport, ganz klar, wo man sich überlegt, hey, ich bin jetzt beispielsweise Weltrekordhalter, der Beste der Welt, bin 2 Sekunden vor allen anderen, nächstes Jahr sind Olympische Spiele, also bloß nichts verändern. Und da hat mir dann der Trainer ganz gut den Spiegel vorgehalten. Trainer sind ja Coach, eigentlich der englische Begriff besser, und hat gesagt, okay, wenn nicht krank wirst, gesund bleibst, dann wirst du die Leistung wiederholen. Was ich dir nicht sagen kann, ist, was die anderen machen, der Wettbewerb. Ob die sich neu erfinden, ob die irgendwie was finden, um besser zu werden. Also haben wir in der Situation dann durch den Impuls des Trainers ziemlich viel geändert, um nochmal ein Schüppchen draufzulegen. Wir Menschen sind aber verlustavers, so heißt das. Das heißt, wir vermeiden alles, was irgendwie Verluste sein könnten. Und gerade wenn man erfolgreich ist, hält man an dem fest. In Wirklichkeit ändert sich aber drumherum ja vieles. Und eigentlich ist ja die schönste Zeit, im Erfolg etwas zu verändern, weil man hat ja die Stärke, etwas neu zu machen.
Und Sie sind heute als Unternehmensberater tätig. Und Sie haben eben mal gesagt, ja, jetzt mit 56, also 10 Jahre kann ich locker noch arbeiten. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, ja, dass viele vielleicht sogar auch bis darüber hinaus, bis 70 und länger arbeiten müssen. Und welche Pläne haben Sie denn da konkret für sich?
Also meine Pläne sind jetzt aktuell durch Corona bedingt auch zu gucken, was in den nächsten Monaten passiert. Und ich schaue jetzt mal auf das nächste Jahr, was ich beispielsweise neu machen kann. Jetzt haben wir das Buch publiziert, was eigentlich vor Corona schon genauso geplant war und jetzt plötzlich ziemlich aktuell geworden ist. Und das ist so mein Plan. Ich habe jetzt keinen mittelfristigen Plan, was in den nächsten 4-5 Jahre passiert. Das kommt dann sicherlich während dieser Zeit. Was dabei rauskommt, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Berichte ich dann.
Klingt aber so, als würden Sie auch davor stehen, sich wieder neu erfinden zu müssen vielleicht auch, weil als Berater natürlich viele Tätigkeiten jetzt erstmal Corona-bedingt weggefallen sind.
Ja, das sicherlich. Also wir sind auch von 100 auf, ich sag mal, 10% unserer Tätigkeit geschrumpft worden in den letzten Monaten. Jetzt geht es langsam wieder los. Und das gilt für alle Menschen. Also in solchen Situationen gibt es ein Konzept aus der Psychologie, das heißt Effectuation, Effekte erzielen auf Deutsch. Das ist ganz einfach. Man guckt sich an, was habe ich an Kompetenzen, an Stärken, die mir jetzt weiterhelfen können. Was bin ich bereit einzusetzen? Also auch vielleicht an Verlusten zu erleiden, Dann, wen brauche ich dazu? Also welche Partner? Also nicht nur in der Familie, sondern auch außenrum. Ich gucke mal drumherum, was so passiert. Und der letzte Punkt, den man sich wirklich vor Augen halten sollte, was gibt es vielleicht noch für größere Hindernisse? Und was kann auch so passieren?
Ja, und bei Ihnen ist es auch so, für viele mag das eben auch kein selbstgewähltes Schicksal sein, sondern die einzige Möglichkeit, um genügend Geld zu haben zum Leben. Und Sie sagen, es macht keinen Unterschied, ob der Neuanfang erzwungen oder gewollt ist. Was macht Sie da so sicher?
Also letztlich beim gezwungenen Veränderung hat man ja keine Alternative. Bei einer gewollten Veränderung, wenn man sagt, ich ändere, weil ich aus welchen Gründen auch immer mich jetzt verändern möchte, hat man vielleicht nicht den Druck, was die Finanzen anbetrifft. Man hat aber den Druck der eigenen Glückseligkeit beispielsweise. Der kann auf Dauer genauso schmerzhaft sein, wie jetzt das rein Finanzielle, dass man etwas tut, was einem überhaupt nicht liegt und zu einem passt. Und dann lieber frühzeitig was ändern, als dann irgendwann vor dem Nichts stehen.
Aber man könnte das ja auch als Luxus betrachten. So ein Neustart ist ein Luxus, weil ich kann mir über den Neustart nur Gedanken machen, wenn es mir so gut geht, dass ich mir Gedanken leisten kann, die sich mit einer Neuerfindung beschäftigen.
Ja klar, also im Prinzip ist es schön. Also beispielsweise jetzt ist es bei uns auch nicht so. Zum Glück haben wir ein bisschen vorgesorgt. Das ist so von meinen Eltern mir in den Schoß gelegt worden. Ja, in guten Zeiten für schlechte Vorsorgen. Man weiß ja nicht, wann man es braucht. Nur letztlich muss man immer schon zugucken, was passiert nächstes Jahr. Was sind so meine Perspektiven? Unabhängig davon, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, auch von meiner Frau, unabhängig davon, ob es einem gut oder schlecht geht. Weil das kann sehr relativ schnell ändern. Das haben, glaube ich, alle von uns in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Es gibt ja auch Menschen, die plötzlich 200% unterwegs sind und gar nicht mehr wissen, was sie mit Homeoffice, Homeschooling, also haben wir auch in unserer Umgebung, alles noch machen sollen. Und andere Menschen sind komplett ausgebremst. Und da gibt es, deswegen sagen wir, es gibt nicht ein Rezept, sondern es gibt nur verschiedene Verfahrensweisen, wie man das dann machen kann.
So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Oder wie Michael Groß sagen würde, im Alter werden wir knackiger. Wo knackt es denn gerade bei Ihnen?
Genau, also wir werden immer knackiger. Mal knackt es dort, mal knackt es hier.
Und das dort und hier sieht man im Radio nicht. Beschreiben Sie es, wo knackt es bei Ihnen?
Also zunächst mal ist natürlich als ehemaliger Leistungssportler mit 38.000 Kilometer im Wasser hinter mir, hat man die berühmten Schwimmerschultern. Also die sehen, wenn man ein Röntgenbild macht, nicht mehr ganz so frisch aus. Ja, dann die Knie hat es bei mir auch ein bisschen zerlegt. Bei 2 Meter ist das auch nicht so der Brüller mit 100 Kilo Lebendgewicht. Also insofern habe ich genügend knackige Baustellen, die ich hege und pflege durch das, was viele Hörerinnen und Hörer auch machen, nämlich im Fitnessstudio meine Rückengymnastik machen, bisschen Mountainbiken. Also wie Millionen andere Menschen auch, halte ich mich heute fit.
Das klingt dann so nach Wohlfühlsport. Ist es das inzwischen?
Absoluter Wohlfühlsport. Und das appellieren wir ja auch. Wir haben extra ein Kapitel dazu gemacht, weil meine Frau ist ja auch Fitnesstrainerin und sagte, mäßig, aber regelmäßig das Erfolgsrezept. Und beispielsweise für Menschen, die noch gar keinen Sport gemacht haben oder sehr, sehr wenig, die übertreiben es manchmal. Das sehen wir schön in Fitnessstudios. Ja, beobachte ich jedes Jahr das gleiche Spiel. Dieses Jahr unterbrochen durch Corona. Im Januar ist die Hütte voll. Und dann so Ende März bröckelt es ab und man hat wieder die gleichen Leute da. Warum? Die nehmen sich zu viel vor. Ja, langsam anfangen, gerade bei Sport, 2x15 Minuten beispielsweise in der Woche, egal was man macht, und dann sich so langsam da so reinphasen, was einem gut tut, das ist wichtig.
Ja, in welchem Alter hat Ihre Mutter begonnen, ins Fitnessstudio zu gehen?
Meine Mutter war da sehr offensiv mit 84, hat sie gesagt, okay, jetzt wird es auch mal an der Zeit. Also die Ärzte haben ihr geraten mit Osteoporose, das übliche Thema, was halt ankommt. Und dann ist sie jetzt mal ins Fitnessstudio und hat dann plötzlich sehr viel Spaß entwickelt.
Und da hat sie den Status jetzt Nachwuchstalent?
Nein, sie hat doch schon gesagt, das fand ich sehr lustig. Sie sagte, sie sei die absolut Älteste. Nein, die Älteste sei eine 101 Jahre alte Dame, die dort auch trainiert und dann auch ihren Personal Trainer hat. Ja.
Und wie verhält es sich mit den kleinen Sünden, die ja dann letztendlich auch dazugehören, wenn sie Sport gemacht haben?
Genau, also im Prinzip auch Michael Groß hat das Thema Zunahme beispielsweise. Also bei mir schlägt zum Beispiel Bier total schnell an. Also nach einer Woche Skiurlaub mit ein bisschen mehr Bierkonsum habe ich gleich 3-4 Kilo mehr. Und das heißt, ich achte da auch darauf, aber dann so ab und an ein Bierchen gönne ich mir dann schon. Es geht halt auch hier bei der Ernährung immer um die richtige Mischung und nicht in die eine oder andere Richtung es zu übertreiben.
Doch manche Tatsachen lassen sich einfach nicht verheimlichen, denn die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers, die nimmt im Alter einfach ab. Wie ist das vom Verhältnis? Lässt sich das sagen?
Also ich kann mir überhaupt nicht mal vorstellen, das, was ich früher gemacht habe, zu machen. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt eine Mountainbike-Tour mache, eine ausgiebige mal 2 Stunden, da habe ich am nächsten Morgen richtig dicke Beine. Also das tut dann echt weh zum Teil. Und das ist einfach so. Also ich akzeptiere das und versuche auch mein Tempo ein bisschen zurückzuschrauben. Heutzutage bin ich dann halt 1-2 Gänge weniger, die ich dann aufs Blatt lege. Ist aber auch schön. Ich habe genauso den gleichen Spaß. Und deswegen versuche ich das auch weiterzugeben, gerade als ehemaliger Leistungssportler, der seine Maßstäbe runtersetzen sollte und nicht daran festhält, was er früher mal gemacht hat, ist es einfach ein normaler Prozess. Und man kann mit 60, 70 genauso viel Spaß haben am Sport wie mit 30 oder 40.
Allerdings bin ich über einen Satz sehr gestolpert. Sie schreiben nämlich, ja, manche sind mit 80 fitter als manche 20-Jährige. Geht das tatsächlich?
Ja, es ist leider so, dass das erleben ja auch die Schwimmer, dass halt die jungen Menschen heutzutage leider zum Teil nicht mehr so fit sind. In der Schule wird es nicht so gepflegt. Das Thema Sport spielt halt generell nicht mehr so die große Rolle. Couch Potatoes, ja, kennt man halt. Und es passiert wirklich, meine Frau kann da wirklich tolle Sachen erzählen, leider nicht so toll, dass 80-Jährige, die über viele, viele Jahre ihre Fitness gepflegt haben, mäßig aber regelmäßig fitter sind als 20-Jährige, ja.
Ihre Frau sagt auch, Sie würden trainieren wie zu Turnvater Jans Zeiten.
Ja,
wie
das sieht ist mal das sehr hübsch. Ja. Ich wäre wahrscheinlich der Horrorgast bei Ihren Fitnessstunden. Ich war auch noch nie dabei, ja, weil ich wirklich, vielleicht auch durch meine Körpergröße bedingt, ja, mit meinen langen Haxen ja wirklich Schwierigkeiten habe, die irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und sie meint, das sähe dann manchmal auch schon wie Turnvater Jan aus, ja. Und ich konzentriere mich dann auf die Dinge, die ich dann wirklich beherrsche. Und da habe ich auch meine Grenzen schon erkannt.
Das Beste liegt vor uns. Darüber schreibt Michael Groß und Sie verraten im Buch auch einiges Persönliches. Ihre Frau erzählt da beispielsweise die Geschichte, wie Sie sich damals kennengelernt haben. Mhm. Möchten Sie im Radio live Ihre Version erzählen?
Kann ich gerne machen. Das war 1986 im schönen Maui. Und meine Frau war damals 24 Jahre alt. Und damals durfte man erst ab 25 Jahren ein Auto mieten. Meine jetzige Schwägerin war mit mir zusammen im Schwimmverein, hatte ihr meine Nummer gegeben von dem Haus, wo ich da wohnte in Maui. Und dann hat sie vom Flughafen mich angerufen und sagte, hör mal zu, ich habe ein Problem. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich hatte nämlich ein Auto vom Kumpel. Und dann bin ich da runtergefahren und gesagt, ja, okay. Und das hat sich dann im Maui überhaupt noch nichts ergeben. Das kam dann erst hier wieder zurück in Deutschland.
Also es deckt sich mit der Geschichte Ihrer Frau bis auf einen Punkt. Die sagt nämlich, Sie hätten nicht nur ein Auto, sondern einen ganzen Bus gehabt, den Ihnen ein Sponsor damals zur Verfügung gestellt hat.
Ja genau, für die Surfsachen hatte ich einen ganzen Bulli und den hatte ich damals. Und dann hat sich, wie gesagt, eine Symbiose ergeben. Ich bin dann auch in das Apartment sie war mit einer Freundin da, in das Mädel-Apartment gezogen, was meiner jetzigen Frau gar nicht recht war. Die wollte da noch gucken, was sonst noch so geht. Ja, und ich habe mich dann auf der Couch verlustiert, weil mein Haus war ein bisschen abseitiger. Und ja, da haben wir einfach ein paar schöne Tage in Maui gehabt. Ich bin nach Hause geflogen, die sind weitergezogen und der Rest war dann in Deutschland.
Da haben Sie sich dann mit Blumen überrascht und Sie sagen, es ist so wichtig in einer Partnerschaft, sich auch nach 3 Jahrzehnten noch zu überraschen. Mhm. Was war die letzte Überraschung?
Mhm. Die letzte große Überraschung von meiner Frau war, dass sie jüngst, nämlich Ende März an einem Samstagabend plötzlich mit einem Hundekind vor der Tür stand. Wir haben schon immer Haustiere gehabt. Im September ist leider unser letzter Hund verstorben und wir waren so Ende März ziemlich depressiv, die ganze Familie, auch die Kinder, so nach dem Studium plötzlich Plan zerplatzt. Und dann stand sie da mit einer jungen Hündin aus dem Tierheim, aus Griechenland kommt. Und ich war erstmal total perplex, ja, war am nächsten Morgen auch nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Und dann nähert man sich an. Mit manchmal Überraschungen muss man erstmal sich so selber reinphasen. Und jetzt lieben wir alle unsere Hündin, die mittlerweile groß geworden ist.
Ja, und da steckt noch ein Motto von Ihnen drin, nämlich Distanz schafft Nähe. Erläutern Sie es.
Genau, also das ist extrem wichtig in unserer Beziehung, ich denke mal in jeder Beziehung, dass jeder seinen eigenen Raum hat. Jeder, also beispielsweise bei meiner Frau ist das Thema Reiten mit ihrem eigenen Pferd und dann hat sie halt mehrere Stunden, wo sie wirklich in einer ganz anderen Welt ist, die mit mir und mit der Familie nichts zu tun hat, sondern ihrs ist. Und das, wenn Sie mich nach einem Erfolgsrezept fragen, dann ist wirklich dieses Thema, dass wir uns gegenseitig überraschen können mit Kleinigkeiten, mit großen Dingen und zwar unverhofft, nicht nur zum Geburtstag und dass jeder von uns seinen eigenen Lebenssphäre nach wie vor hat.
Es kommen auch Fragen zum Thema von Georg Wasmer zum Beispiel und er sagt, ich frage mich immer, wie kann jemand Unternehmensberater sein, der weder ein produzierendes Unternehmen geführt hat, noch in einem solchen oder ähnlichen Unternehmen gearbeitet hat. Was antworten Sie ihm?
Mhm. Auch dort spielt die Distanz eine große Rolle. Wir sind ja Unternehmensberater, die sich um die weichen Faktoren kümmern. Also wir begleiten Unternehmen bei Veränderungsprozessen und können beispielsweise ziemlich gut sagen, wenn wir in so ein Unternehmen gehen, wie so ein Unternehmen tickt, wie man so schön sagt, also wie die Unternehmenskultur ist. Und da ist häufig ganz gut, wenn man gar nicht versteht im Detail, was dort produziert wird und wie die Produktion läuft, sondern wir versuchen, die Menschen zu verstehen, wie Organisationen funktionieren, um dann diese Veränderungsprozesse auch begleiten zu können.
Gibt es dann so etwas wie ein Patentrezept, wenn Sie sagen, ich muss gar nicht unbedingt die inneren Strukturen verstehen?
Patentrezept gibt es da auch nicht, weil es wirklich ganz unterschiedlich ist, ob Sie was produzieren, ob Sie in Dienstleistungsbranche sind. Dass Sie können jetzt nicht ein Schema X, also wir sagen, wir klappen nicht einfach unser Laptop, schütten wir nicht einfach beim Kunden aus und so geht's und nicht anders. Wir versuchen es gemeinsam zu verstehen und vor allen Dingen auch, wir sind ja Coaches, zu spiegeln, dass Kunden und Mitarbeiter, Führungskräfte selber in das Reflektieren, in das Überleben kommen und für sich die neuen Perspektiven entdecken.
In welcher Branche sehen Sie denn da aktuell den größten Handlungsbedarf?
Also sicherlich in der Automobilbranche. Ich denke mal, das wissen auch die Manager und die Unternehmensleiter und wahrscheinlich auch die meisten Mitarbeiter. Die Herausforderung ist, wo ist die neue Perspektive? Das kann keiner zurzeit so richtig absehen.
Vielleicht ist sie noch gar nicht da.
Doch, es gibt permanent neue Perspektiven. Die Frage ist nur, welche Perspektive ist so tragfähig, dass sie quasi ein komplett neues Geschäftsmodell abbilden kann. Das ist kann keiner, glaube ich, aktuell voraussehen. Und dieser Weg, der auch nicht mit Schnipp geht und nicht innerhalb von 1-2 Jahren zu begleiten, ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung und Aufgabe.
Wir hatten gerade über Ihre Aufgabe als Unternehmensberater gesprochen.
Ja.
Vielleicht können wir da auf dieses Beispiel Automobilbranche, die Sie angesprochen hatten, gerade noch mal zurückkommen. Angenommen, Sie bekämen so einen Auftrag. Mhm. Wie würden Sie das angehen?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass man gemeinsames Verständnis hat von den Herausforderungen und dass wie der Weg zum Neuerfinden stattfinden soll. Dass man den Weg gemeinsam bestreiten möchte, ohne zu wissen, wo man rauskommt. Weil das kann keiner, das ist eine Kaffeesatzleserei. Und dass man Verständnis hat, dass beispielsweise das aktuelle Stammgeschäft, was ja immer noch Autobauen ist und Vertreiben, die Voraussetzung darstellt, um sich neu zu erfinden. Also es geht beides. Und das ist wichtig, dass in so einem Unternehmen beides anerkannt wird. Also die alte Welt ist nicht schlecht per se. Die alte Welt ist notwendig, um in die neue Welt zu kommen.
Kollidiert das nicht mit einem traditionellen Unternehmensverständnis von, wir brauchen eine Strategie, wir haben ein klares Ziel, wir haben natürlich auch Vorgaben, was wir erreichen wollen?
Das ist genau die Herausforderung. Ja, ich glaube, kein Unternehmensführer im Vergleich jetzt zu den 80er, 90ern und sogar noch 2000er Jahren kann heute im Jahr 2020 sagen, das ist unsere Strategie 2025 und so sehen wir und so sieht die Welt 2025 aus. Warum ist das so? Weil einfach die Technologiesprünge in der Digitalisierung so groß sind. Vor 10 Jahren gab es noch Menschen, die hingen an Telefonen, die hatten Tastaturen und konnten sich gar nicht vorstellen, dass Telefone keine Tastatur mehr haben. Ja, das war die Welt. Und wer weiß, ob es in 10 Jahren noch Telefone geben wird, Mobiltelefone wie jetzt, weil einfach diese Sprünge so groß sind.
Was sagen Sie dann zu einer Kommunikation, die sich dann ja auch verändert, wenn man plötzlich sagen muss, ach, ich weiß gar nicht, wo es in unserem Unternehmen hingeht. Normalerweise kommuniziert man ja anders und sagt tatsächlich, wir machen das und das.
Ja, ich weiß gar nicht, wo es hingeht, geht um die Zieldimension. Ich weiß aber schon, wie wir unseren Weg beschreiten wollen. Und ich sehe auch schon, wo sind mögliche Möglichkeiten für uns in Zukunft. Das kann man schon von Unternehmensführung erwarten und das tun die ja auch. Also das würde ich schon mal unterstreichen wollen an dieser Stelle. Wichtig ist, dass dann die Mitarbeiter teilhaben können. Und es gibt nach wie vor auch Mitarbeiter, die wollen wissen, was sie tun sollen und nicht nur kollaborieren und nicht nur mitarbeiten. Sie wollen einfach wissen, okay, sag mal, wie die neue Welt aussieht, wo wir langmarschieren und nimm mich auf den Weg bitte mit.
Und häufig fällt dieser Satz, nee, haben wir aber immer so gemacht. Wie begegnen Sie dem?
Das ist so ein Klassiker nach dem Motto, das war in der Vergangenheit gut und das funktioniert doch und Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen. Und dann gilt es darum, in dieser Gruppe diejenigen zu finden, die den ersten Schritt machen. Das nennt man im Neudeutschen diese First Mover und die ein bisschen voranschreiten. Das ist in jedem sozialen System. Unternehmen ist ja auch ein soziales System so. Und das liegt nicht am Lebensalter. Gibt es auch Ältere, erlebe ich in meiner Generation, die sagen sich, super, dass ich zum Beispiel diese Digitalisierung noch mitmachen darf und gestalten darf. Ich habe die Erfahrung von 3-4 Jahrzehnten auf dem Buckel und gehe jetzt mit den Jungen mit in die Zukunft. Und die Leute finden, die mitnehmen, und dann kommen die anderen auch mit. Das dauert aber.
Andere wissen aber auch genau, sie werden gar nicht mehr gebraucht, weil natürlich viele Arbeitsplätze einfach wegfallen.
Genau, das hatten wir auch schon beim Telekommunikationsunternehmen, dass einfach jetzt bestimmte Technologien beispielsweise, für die Menschen ausgebildet worden sind, Ingenieure studiert haben, plötzlich wegfallen von jetzt auf gleich. Oder bei dem Programmieren gab es das auch. Ich gebe mal ein Beispiel, Flash-Programmierung, ja, früher der Videostandard vor 10 Jahren. plötzlich tausende von Leuten brauchen das nicht mehr. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Und da kann ich nur sagen, dass wir in Deutschland wirklich gut aufgestellt sind über den Sozialstaat etc., sodass man das abfedern, abpuffern kann, weil nicht jeder kann von jetzt auf gleich quasi komplett neue Handwerks lernen.
Aber Sie sagen, jeder kann von jetzt auf gleich sich im Grunde neu erfinden, denn das ist
Haltung
ja Ihre
her.
Botschaft.
Genau, das ist die Botschaft. Also von der Haltung geht das schon, von den rationalen Kompetenzen weniger, aber von der Emotionalität, sich auf neue Dinge einzulassen, kann das jeder jeden Tag.
Seit 10 Jahren sind Sie Botschafter einer Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Mhm. Wenn Sie auf die vergangenen 10 Jahre schauen, was haben Sie erreicht?
Das ist wirklich eine gute Frage und manchmal ist man wirklich selber sich am Fragen, was haben wir überhaupt erreicht? Und meine Haltung ist, steter Tropfen hüllt den Stein. Und wir haben viele Tropfen erstellt. Diese Initiative ist ja nur eine, weil die Grundlage des menschlichen Miteinanders ist Respekt gegenüber den anderen Meinungen, gegenüber Anderssein von anderen Menschen, weil jeder Mensch ist einzigartig und den Respekt gegenüber anderen zu zollen, ist die Grundvoraussetzung von menschlichem Zusammenseins. Und dass das ein, ich will mal sagen, unendlicher Weg ist auf diesem Planeten. Das scheint uns auch die Ereignisse in den letzten Wochen wieder mal zu bestätigen.
Ist uns der Respekt verloren gegangen?
Ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt ein kollektives Respektverlust ist. Weil leider ist es ja so, dass über negative Ereignisse und dramatisch negative Ereignisse logischerweise mehr berichtet wird, als über den respektvollen Umgang im Alltag, den man jeden Tag auf dem Bahnsteig erlebt, den man Hilfsbereitschaft beispielsweise jetzt in Corona, darf man auch nicht vergessen, die jüngeren Menschen, ältere Menschen gegenüber entgegengebracht haben, einkaufen gehen etc. Also das ist ja auch, ist halt nicht so spektakulär. Und Respekt ist etwas sehr Unspektakuläres, weil man sieht es nicht, man spürt es.
Wie sieht denn Ihre Aufgabe als Botschafter aus? Was machen Sie da?
Zunächst mal einfach die Fahne hochhalten. Also es ist wirklich ganz unspektakulär, dass man einfach sagt, Leute, ohne Respekt ist alles nichts. Und dann gibt es Aktionen, die, also beispielsweise, kommt natürlich dann von der Initiative aus, das sagt, okay, wir haben eine Plattform, mit dem Fußball wurde relativ viel gemacht, weil das nun mal eine beste Plattform ist im Sport in Deutschland. Also ich lasse das auf mich zukommen. Erstmal sind wir dabei und dann machen wir je nachdem, was es für Themen gibt und für Aktionen.
Aber das drüber reden alleine, reicht das auch? Wo haben Sie beispielsweise auch in Ihrer Karriere als Schwimmer vielleicht Rassismus erlebt?
Jetzt ist Schwimmen beispielsweise auch eine Sportart, wo, warum auch immer, habe ich mir auch schon mal gefragt. Wir hatten den Anthony Nesty aus Surinam beispielsweise, den einzigen farbigen Schwimmer bei uns. Der wurde dann auch zum Glück mal Olympiasieger 1988, wo 100 Meter Schmetterling. Insofern haben wir das als in Anführungszeichen weiße Sportart, der Schwimmsport, so nicht erlebt. Jetzt fragt sich vielleicht der Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kommt Schwimmen als weiße Sportart? Ganz einfach, man braucht ein Schwimmbad, man braucht eine Infrastruktur. Und es gibt halt den Zugang zu dieser Infrastruktur, der ist nun mal jetzt in Entwicklungsländern beispielsweise nicht vorhanden, ja, im Gegensatz beispielsweise zum Laufen.
Und Sie sind an der Goethe-Universität in Frankfurt. Wenn Sie sagen, es geht über das Reden, was vermitteln Sie dahingehend? Sind Sie da ein Vorbild?
An der Universität bin ich logischerweise insofern ein Vorbild, als dass ich natürlich als Vermittler dort nicht nur von Wissen agiere, sondern auch wie man miteinander umgeht. Und dieser respektvolle Umgang, ich habe ja Seminare, der Studenten beispielsweise untereinander, die zum Teil gar nicht gewohnt sind, miteinander zu arbeiten. Und ich versuche sie ja auch ein bisschen vorzubereiten darauf, wie das ein Unternehmen sein wird, weil als Lehrbeauftragter, der aus der Praxis kommt in einer Universität, erwarten natürlich die Studenten, dass dann auch die Unternehmenspraxis einfließen kann. Und das ist erstaunlich, dass die Studenten dort auch einiges zu lernen haben, weil es kommt ja im Berufsalltag ja nicht nur auf das Fachwissen an, sondern auch, wie man miteinander umgeht und wie man aufeinander auch zugeht.
Haben Sie eine konkrete Situation, ein Beispiel?
Ja, die waren vollkommen überrascht, ja, wie man beispielsweise miteinander sich koordinieren muss. Und das, ich gucke dann auch ein bisschen, dass die Gruppen gemischt sind und dass dann nicht die, die zusammen in den Raum reinlaufen, auch zusammenarbeiten. Da gibt es dann ganz einfache Abzählmöglichkeiten, sodass dann plötzlich alle, die mit der Eins versehen worden sind von mir, dann auch zusammen im Team arbeiten. Und beispielsweise auch ein Thema, was sehr schön zu sehen ist, wie dann plötzlich Männlein und Weiblein zusammenarbeiten. Da hat man einen Eindruck, seit der Schule haben die sich noch nie gesehen im beruflichen Alltag. Das ist zum Beispiel sehr befruchtend, weil meistens diese gemischten Teams die besten Ergebnisse bringen.
Und wie erreichen wir die, die in einer Stuttgarter Innenstadt Geschäfte plündern und Polizisten und Rettungskräfte angreifen?
So, das sind Echokammern, in denen sich natürlich solche Leute bewegen. Gleichzeitig gibt es die Situation und jeder, der sich noch an die eigene Zeit erinnern kann, insbesondere die Jungs so pubertieren, 16, 17, ja, dann testet man ja Grenzen aus, sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit, auf dem Schulhof. Und das hat da auch stattgefunden. Und in diesem Fall durch einen kollektiven Prozess, ich kann ihn nicht beurteilen, ehrlich gesagt, ist das dann komplett eskaliert. Wobei, ich muss ja als Nicht-Schwabe ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, dass die Schwaben sich ja treu bleiben. Ist ein bisschen jetzt albern oder vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, ja, aber die Schwaben plündern halt 1-Euro-Shops, ja.
Das wird dann satirisch dargestellt, genau. Aber es gibt natürlich Grenzen zwischen Grenzen austesten und eine Straftat begehen.
Ja klar, das ist absolut nicht hinnehmbar, absolut, also soll nicht verharmlost werden. Nur Verstehen der Situation bedeutet ja, dass man das präventiv für nächste Situation vorbeugt. Und wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, bin da kein Spezialist. Nur diese Gruppendynamik, die dann offensichtlich stattgefunden hat, kann man als solches auch schwer voraussehen, ehrlich gesagt. Ich tue mir da schwer, solche Dynamiken, die da entstehen, sozusagen. Wenn das so wäre, dann könnte man das ja verhindern.
Ja, da ist noch viel Diskussionsstoff drin. Sie haben 12 Schwimmweltrekorde aufgestellt. Wurden die in der Zwischenzeit alle geknackt?
Die Weltrekorde, ja klar, das ging da auch relativ zackig. Ja, Schwimmen ist ja ein Sport, der sich permanent weiterentwickelt, weil Menschen sind ja kein Wassertier, Landratten, insofern geht da noch was. Deutsche Rekorde wurde der letzte vor 2 Jahren leider erst gebrochen, leider deshalb, weil die deutschen Schwimmer über 200 Meter Schmetterling leider von der Weltspitze abgehängt worden sind, sodass das dann halt 32 Jahre gedauert hat.
Ramon Klenz war das damals. Haben Sie es verfolgt bei den deutschen Meisterschaften?
Gar nicht. Es rief dann ein Journalist an, hey, Herr Groß, Ihr deutscher Rekord wurde gebrochen. Ich so, welcher deutscher Rekord? Weil das ist so weit weg. Im nächsten Januar werden es ja 30 Jahre alt sein, da ich meine Karriere beendet habe. Da ich dachte, erst super, ja, weil ich hatte ja schon Angst, auch ein bisschen flapsig gesprochen, ich würde den Rekord mit ins Grab nehmen, ja.
Und wenn Sie auf die deutschen Athleten aktuell gucken, Tokio wird jetzt verschoben. Was bedeutet das für eine Schwimmnationalmannschaft?
Ja. Also zunächst mal bedeutet es für alle Sportler, dass sie noch eine Chance haben. Ich selber habe ja 1980 den Boykott erlitten von Moskau damals. Also wir hatten überhaupt keine Chance. Es hieß, ihr fahrt nicht nach Moskau, fertig. Jetzt hat man die Chance, ein Jahr später das nachzuholen, was dieses Jahr nicht geklappt hat. Ist es dann natürlich eine Herausforderung. Man muss komplett umplanen. Und ich weiß, dass einige jetzt einfach mal versucht haben, sich irgendwie fit zu halten, weil beispielsweise Schwimmer konnten ja gar nicht schwimmen bis vor kurzem, um dann wieder neu anzusetzen. Und beim Schwimmen ist es nicht ganz so einfach, weil Schwimmen ist ein Sportart, wo man relativ engen Korridor hat, wo man wirklich an der Weltspitze ist. Also es ist jetzt nicht 10 Jahre lang.
Wann ist der? Kann man das altersmäßig festlegen?
Also man sollte mit 20 ist man schon in der Weltspitze oder eben auch nicht. Und dann kommen noch die kleinen Schritte weiter. Und deswegen gibt es so die großen Leistungssprünge so zwischen 16 bis 20, vielleicht 22. Und deswegen muss man jetzt gucken, ja, wie die Leute damit umgehen und wie sie sich jetzt für das nächste Jahr vorbereiten. Von dem Kopf her geht das, ein Jahr noch dran zu hängen. Beispielsweise, wenn das Karriereende sein sollte. Vom Körper werden die es schon auch irgendwie schaffen.
Wie dicht sind Sie nach fast 30 Jahren Karriereende noch an diesem Sport dran? Wie groß ist da noch eine Leidenschaft, das zu verfolgen?
Ganz gering. Aber das ist nicht nur Michael Groß so, sondern viele andere Ehemalige. Wir unterhalten uns über die Dinge, die uns heute interessieren. Und die Schwimmerinnen und Schwimmer, die da für Deutschland nächstes Jahr ins Becken steigen, die sind ja viel jünger als meine eigenen Kinder.
Und Schwimmen, Sie haben es gerade schon angesprochen, ganz lange ging es nicht. Jetzt sind die Freibäder wieder geöffnet. Unter Abstands- und Hygieneregeln natürlich auch ganz neue Situationen. Wann waren Sie zuletzt im Schwimmbad?
Oh, im Schwimmbad war ich vor 3 Jahren das letzte Mal. Also das hat mit Corona gar nichts zu tun. Ich bin mehr so der Meer- und Seeschwimmer im Urlaub. Und ja, war eine tolle Zeit, muss man ganz klar sagen. Will es auch nicht missen. Und jetzt sind halt andere Sportarten für mich interessanter. Und mal sehen, vielleicht ist es ja so, wenn ich in 10, 15 Jahren, wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich jetzt plötzlich vielleicht der große Masterschwimmer wieder geworden. Will ich nicht ausschließen.
Ja, dieses Neuerfinden, das bestätigen auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Da hat uns zum Beispiel Christina Alexander geschrieben und sie schreibt, ich habe mit 50 nochmal eine neue Ausbildung gemacht und bekam als Kommentar Sätze wie, das lohnt sich doch nicht mehr. Heute mit 58 bin ich erfolgreich selbstständig und sehr glücklich. Das bestätigt ihre Theorie. Oder?
Super tolles Beispiel und das gilt für jeden Menschen, also nicht nur in Krisensituationen, die wir jetzt gerade erleben, sondern auch in Alltagssituationen. Wenn ein Mensch merkt, das passt nicht mehr zu mir, was ich hier mache, das führt mich nach nirgendwo, auch wenn ich vielleicht jetzt beispielsweise finanziell damit ganz gutes Auskommen habe, dann kann man sich ein zweites Standbein aufbauen. Auch in Hobbys geht das auch. Also zum sich neu erfinden, was Neues anpacken, um neue Energien für unser Leben zu aktivieren, ist es nie zu spät.
Und wie ist das Verhältnis mit den Risiken umzugehen?
Die Risiken sollten natürlich kalkulierbar sein. Also jetzt nicht komplett, um die Wassersprache zu benutzen, komplett ins kalte Wasser zu springen und gar nicht wissen, was einen auf einen erwartet. Ein bisschen Risiko ist aber insofern ganz gut, weil es gibt doch nichts Schöneres, als sich selber zu überraschen und die eigenen Erwartungen zu übertreffen. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Früher haben wir Bauklötze gestaunt, wenn wir aufeinander was zum ersten Mal gestapelt haben. Und heutzutage sich zu überraschen und zu sagen, hätte ich ja gar nicht von mir erwartet, ist ein wesentlich nachhaltiges Glücksgefühl, als das zu schaffen, was man so glaubt zu schaffen.
Also überraschen Sie sich weiterhin, Michael
Groß. Ich versuche es, ja.
Herzlichen Dankeschön. Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört.